Willkommen zu Kreis ab und der nächsten Folge rund um die Europameisterschaft 2026. Mit aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
Es ist Samstagvormittag und ich freue mich, dass ihr, wenn die Sendung dann am Nachmittag erscheint, auch eingeschaltet habt hier bei Kreisab. Und wir sprechen natürlich nach wie vor über die Europameisterschaft der Männer 2026. Und das mache ich heute mit einem Kollegen, der mir gerade eine Geschichte aus Dortmund erzählt hat, beziehungsweise ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob er auch live dabei gewesen ist. Ich glaube nicht, aber er kann sie euch gerne selber erzählen. Ich sage hallo und herzlich willkommen an Markus Götz von Dein. Hallo Markus.
Ich grüße dich und die Geschichte lassen wir in der Klamottenkiste. Die ist zu lange her. Lass uns über Handball sprechen.
Ja, na gut. Auf jeden Fall sprechen wir über ein Spiel, das heute Abend ansteht. Das ist ja logisch. Die deutsche Mannschaft ist gegen Norwegen gefordert. Aber wir wollen auch mal einen Blick in die andere Hauptrundengruppe werfen, denn die ist äußerst interessant. Da gab es gestern einige Spiele, wo ich mir gedacht habe, die hätten teilweise auch anders ausgehen können. Das hat ja am Nachmittag angefangen mit der Partie Island gegen Kroatien und damit wollen wir starten. Und wenn ich so weiß, wer bei den Kroaten alles auch nicht mit dabei ist, dass die Probleme hatten und dass die auch in der Vorrunde jetzt nicht ultra souverän agiert haben, frage ich mich ja manchmal, ob wir die Isländer nicht ein bisschen überschätzen, weil wir jetzt seit vielen Turnieren denken, die müssen jetzt endlich mal liefern, die müssen jetzt mal ins Halbfinale kommen. Und hätten sie dieses Spiel gegen Kroatien gewonnen, dann wäre es fast eine sichere Nummer gewesen. Na, sagen wir mal, das Spiel gegen Slowenien hätte man noch abwarten müssen. Aber erkläre mir bitte, was da los ist. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, gefühlt jeder hat im Vorfeld gedacht, Island würde gewinnen. Du auch?
Eigentlich wollte ich dich um diese Erklärung bitten. Ja? Also erstens, weil du gerade gesagt hast, diese zweite Hauptrundengruppe ist auch interessant. Sagen wir mal, irgendetwas in dieser Hauptrunde, was bislang nicht interessant war. Wir hatten jetzt 6 Spiele, also die ersten Spieltage in jeder Gruppe. Und jedes Spiel war knapp, intensiv und interessant. Also das ist richtig cool, so macht's richtig Spaß. Ich fürchte, das wird hinten raus dann wie üblich sein, dass die letzten 1-2 Spieltage, wir werden einfach auch ein paar Spiele haben, in denen es um nichts mehr geht faktisch, weil ja nur diese ersten beiden aus diesen 6er-Gruppen dann ins Halbfinale kommen. Das bringt der Modus dann letzten Endes zwangsläufig mit. Aber im Moment ist es hochspannend. Und ich glaube nicht, dass wir die grundsätzliche Qualität des isländischen Kaders überschätzen. Ganz sicher nicht. Da sind so viele Weltklasse-Spieler drin und tatsächlich mittlerweile auf allen Positionen. Aber als Mannschaft sprechen die Ergebnisse der vergangenen Turniere nicht adäquat für diese Weltklasse, die da ist, ja, von den Einzelspielern in diesem Kader. Und ja, ich hätte das gestern so auch nicht erwartet. Jetzt muss man natürlich schon, das darf man, finde ich, echt nicht vergessen. Ich habe die Kroaten auch schon auch zweimal gesehen, jetzt im Turnierverlauf einmal auch selbst kommentiert, das hat mich nicht überzeugt. Und dieses Spiel gegen die Schweden, das sie mit, ich glaube, -8 war es, oder? Verlieren. Also da hätte ich wenig drauf gewettet, dass sie Island schlagen. Aber es ist halt schon, bitte vergiss, dass sie ist Kroatien und natürlich haben sie immer noch, vielleicht nicht mehr in der Breite wie in vergangenen Tagen, aber sie haben schon noch individuelle Qualität auf vielen Positionen. Und dass sich so eine Mannschaft und so eine stolze Handballnation dann auch an der Ehre gepackt fühlt, und eine entsprechende Reaktion zeigen kann. Das muss man ihnen schon auch weiterhin zutrauen. Und genau das ist ihnen gelungen. Jetzt ist es so, dass ich dieses Spiel gestern quasi im redaktionellen Vorlauf auf das Spiel, das ich am Abend kommentiert habe, echt so nur mit einem Auge verfolgen konnte. Sagen wir mal, was war eigentlich mit Gisli Kristjansson? Der hat, glaube ich, kein einziges Tor gemacht, oder?
Ja, und das ist eben so der Punkt, wo ich mich frage, weil du ja gerade gesagt hast, die Einzelspieler der Isländer, die sind schon sehr gut. Das überschätzen wir nicht, aber
Nee, aber der Ausfall von Jonsson, der trifft sie wirklich knüppelhart, weil er für mich der beste Innenblocker ist in dieser Mannschaft, also in der Abwehr nicht zu ersetzen und natürlich auch die Qualität im Gegenstoß hat und natürlich auch aus dem Positionsspiel erste Sahne ist. Da hat er das Pech beim SC Magdeburg, dass Benno da halt ziemlich konsequent auf seine erste Achse setzt, ja, aus dem Positionsspiel, was, glaube ich, gar nicht so einfach ist für ihn, aber sein Ausfall, wirklich, das trifft die Isländer in Mark und Bein. Er ist vielleicht, in dieser Kombi-Abwehr-Angriff sogar der wichtigste Spieler in diesem Kader gewesen jetzt, weil er raus ist nach seinem Handbruch. Aber dieser Kader, ich bitte dich, also ich meine, allein dieser Rückraum, Oma Ingi Magnusson, Gisli Kristjansson, Elva Ernjonsson, jetzt müssen andere Spieler daran. Ich meine, sie haben Frastaston noch und auch andere, Viggo Kristiansson und so weiter und so fort. Das genügt Medaillenansprüchen. Aber jetzt nochmal, ich habe das Spiel gestern, hast du es genau verfolgt? Hast du 60 Minuten gesehen? Sie haben ja deutlich zurück, haben sich nochmal rangekämpft, aber ich habe einfach nochmal dann die Statistik heute früh angeguckt und dachte mir, please, was war mit Gisli?
Ja, ich habe so 40 Minuten gesehen, würde ich sagen, weil ich natürlich an einem Freitagnachmittag total verschätzt habe, dass das Spiel schon um 15.30 Uhr beginnt. Also irgendwie hatte ich das so gar nicht auf dem Schirm, aber natürlich. Ja.
Was ich vielleicht noch grundsätzlich als Eindruck jetzt aus den vergangenen Jahren, den Isländern wird jetzt seit Jahren eine Mitfavoritenrolle zugesprochen und ich habe schon den Eindruck, dass insbesondere die Leistungsträger da ein paar Gewichte im Rucksack dadurch mit sich rumschleppen, die der Leistung nicht zuträglich sind. Also ich habe zum Beispiel Gisli oder auch Omar Ingi Magnusson beim SCM in Topform immer ein ganzes Stück besser gesehen als in der Nationalmannschaft. Es gibt übrigens auch Spieler, da hat man den Eindruck, da ist es andersrum. Ja, bei Lukas Sandell ist es zum Beispiel so. Was der gestern für ein super Spiel gemacht hat gegen Slowenien, ich habe den bei den Löwen noch nie so gut gesehen. Aber irgendwas, also weißt du, Island ist ein kleines Land, diese Handballmännernationalmannschaft ist irgendwo auf der Stolz dieses Landes, jeder kennt die Handballer und da trägst du, glaube ich, schon auch eine gewisse Bürde mit dir rum. Und vielleicht ist es auch das, was die Isländer ein bisschen davon abhält, ihre PS komplett auf die Straße zu bekommen. Aber weißt, ich meine, das ist jetzt verloren gegangen, das kann aber auch mal passieren auf einem langen Weg bei einer Euro. Guck nur auf die deutsche Mannschaft mit dem Serbien-Spiel. Noch ist das Halbfinale ja nicht verloren, es ist alles offen, die Schweden werden das durchziehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber der zweite Platz ist nach wie vor absolut in Reichweite für die Isländer. Und deswegen lass uns mal den weiteren Turnierverlauf dann noch abwarten.
Eine Anmerkung von mir noch zu dieser isländischen Mannschaft. Du hast gerade den Rückraum genannt mit Gisli Kristiansson, mit Magnusson, mit Viggo Kristiansson. Dann haben wir noch Smarason, den hattest du glatt vergessen.
Ja, Smarason, natürlich.
So, aber sag mir, wer von diesen überragenden Offensiv-Rückraumspielern ist gut in der Abwehr? Also so richtig gut. Keiner.
Jonsson halt, ja.
Ja, eben. Und das ist ja das Problem. Aber früher hatten sie, ich sage mal, auch in dieser Phase, wo sie 2008 die olympische Silbermedaille gewonnen haben, auch Rückraumspieler wie einen Stefansson oder Kreisläufer wie Sigfusson, der irgendwie in der Abwehr alles weggeräumt hat. Und das war, glaube ich, der Unterschied. Oder sehe ich das falsch?
Also ich finde Gislason oder Arnason, das sind schon auch solide Abwehrspieler, die wir ja auch aus der Bundesliga gut kennen. Aber ob die Isländer auch in dem Bereich ohne Jonsson Medaillen adäquat aufgestellt sind, das wird sich jetzt halt zeigen. Deswegen sage ich, dieser Ausfall von Jonsson trifft die Isländer in Mark und Bein.
Da machen wir mal weiter mit der Partie Schweiz gegen Ungarn. Das war jetzt das nächste Spiel, wo die Schweizer einen riesen Vorsprung verdaddelt haben.
Das gibt es nicht. Du, ich habe dieses Schweiz-Spiel gegen Slowenien kommentiert. +9. Die Slowenen waren mausetot. Und manchmal kriegen Spiele, das ist im Handball wie im Basketball, wie im Fußball, wahrscheinlich in allen Mannschaftssportarten so, aber jetzt sind wir ja beim Handball, bekommen eine Dynamik, die du A nicht ganz erklären kannst und die B offenbar dann die gegnerische Mannschaft, warum auch immer, nicht mehr stoppen kann. Das war so außergewöhnlich, von -9 auf +3 in den letzten 20 Minuten. Die Slowenen, die Schweizer sind wirklich in sich zusammengebrochen und ich vermute stark, dass das gestern eine Rolle gespielt hat. Ja, die waren ja, was waren es, 6-7 waren sie vorne gegen Ungarn und dann fängt es wieder an zu kippen und dann ist dieses Erlebnis einfach erst ein paar Tage her und das wird dann wahrscheinlich wieder diviert. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Sie schaffen es ja dann am Ende zumindest noch hier das Unentschieden zu erreichen. Aber das muss ja fast schon jetzt traumatische Auswirkungen haben auf die Schweizer. Man kann es natürlich auch positiv sehen. Das wünsche ich den Schweizern mit Abstand. Dann sie haben diese Hauptrunde erreicht. Auch wenn ich ehrlich gesagt diesen Auftritt von Montenegro nicht ganz verstehen kann. Ja? Also da in diesem letzten Gruppenspiel, dass sie sich da derart abschießen lassen. Weil so konnten die Schweizer ja überhaupt erst noch an den Färöerinseln vorbeiziehen. Aber die Schweizer sind in dieser Hauptrunde und die Schweizer haben jetzt mit wirklich guten Nationen, also nicht mit den aus der ersten Kategorie, aber aus diesem Verfolgerfeld der letzten Jahre, weißt du, wo ich mal sagen würde, so zwischen 5 und 8, Ungarn und Slowenien sind da ja häufig mit dabei in diesem Bereich, haben sie wirklich auf Augenhöhe mitgespielt. Und da muss man dann, finde ich, einfach, weißt du, mit ein bisschen Abstand auch einordnen, dass das ein Riesenschritt ist für die Schweizer, dass sie da jetzt mittlerweile mittun können.
Andi Schmid hat gestern auch in einem Interview betont, dass es der erste Punkt der Schweiz in einer EM-Hauptrunde war. Also das darf man auch nicht vergessen, genau wie du es sagst.
So meine ich. Aber es ist halt, weißt du, diese Geschichten, diese Einzelgeschichten in den Spielen jetzt gegen Slowenien, dass du einmal mit 9 und einmal mit 6 oder 7, das weiß ich jetzt gestern nicht mehr ganz genau, führst und das halt nicht nach Hause bringst. Aber es sind Erfahrungswerte. Und ich vermute ganz stark, dass das der Kernpunkt ist. Guck dir das an, die haben schon viele, viele junge Leute, die da im Rückraum spielen. Es ist gestern noch Lukas Siegrist ausgefallen, der hat ihn auch gefehlt als wichtige Option. Und die haben echt eine talentierte Truppe und sie haben natürlich einen grandiosen Trainer. Ich bin 100% überzeugt, dass Andi Schmid als Trainer genauso gut wird wie als Spieler und dass wir den noch auch bei Clubs sehen werden, auch bei Top-Clubs. Und er hatte auch ganz klar die Ambition dazu, das reicht dem nicht. Ja, diese Nationalmannschaft. Aber das ist ein toller Schritt, den die Schweizer da gemacht haben. Leiden ein bisschen drunter, dass sie im Moment keinen Linkshänder im Rückraum haben, der sich auf dem Niveau bewegt wie Zehnder und Allen und Siegrist, weil das sind wirklich gute Leute. Und die sind ja alle noch ziemlich jung oder sehr jung, Anfang, Mitte 20. Also die Schweizer, das ist eine tolle Entwicklung und das sehe ich trotz der Tatsache, dass sie da jetzt zweimal eine klare Führung haben liegen lassen, grundsätzlich sehr positiv, was da passiert.
Dann haben wir noch eine Partie, über die wir reden müssen, die gestern stattgefunden hat. Die hast du kommentiert, zusammen mit Silvio Heinevetter. Slowenien gegen Schweden. Na? Also dieses Spiel war ja dann auch wieder sehr interessant, weil ich es nicht live gesehen habe. Ich habe mir dann hinterher die komplette zweite Hälfte nochmal angesehen und habe nur zwischendurch einen Tweet gelesen, wo irgendwas stand so nach dem Motto, boah, wenn Slowenien das jetzt durchzieht. Und ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn da jetzt schon wieder los bei diesem Spiel? Weil die sich ja so schwer getan haben gegen Montenegro zum Auftakt mit 40 Gegentoren. Ja, selber 41 gemacht, aber 40 Gegentore gegen dieses Montenegro ist natürlich viel zu viel. Und dann gegen Schweden waren es zwar dann nur ein 35, aber die Qualität der Schweden ist schon enorm.
Ja, also dieses Spiel gestern war ebenfalls wieder interessant. Die Slowenen haben ja geführt nach der ersten Hälfte. Sie haben den Schweden am Anfang, hatte ich den Eindruck, offensiv ein bisschen den Rhythmus genommen mit ihren Variationen in der Deckung, immer wieder offensiv gedeckt, sind die Schweden nicht so gut mit klargekommen. Das war echt holprig, offensiv, führen dann auch völlig zurecht die Slowenen, glaube ich, mit 15-13 zur Pause. Und in der zweiten Hälfte sah es dann ganz anders aus. Ich glaube, die Schweden machen 22 Tore im zweiten Durchgang. Da lief die Maschine. Und da sind sie ins Tempo gekommen. Jede einzelne Aktion hatte mehr Klarheit, hatte mehr Konsequenz vorne. Und dann siehst du halt, dass die Schweden, also weißt du, wenn du auf die Gesamtkader guckst, und ich bin sehr sicher, dass das wieder eine große Rolle spielen wird hinten raus, dass die Mannschaften, die einfach einen breiten Kader haben und die Kräfte auch ein wenig verteilt haben, nehmen wir mal Dänemark raus, oder besser gesagt Gitzel raus, weil der irgendwie immer spielt und scheinbar nicht müde wird. Irgendwas stimmt da nicht. Der hat andere Gene als die anderen. Aber die Schweden sind natürlich echt ähnlich wie Deutschland, würde ich sagen, mit einem Kader am Start mit 16 Leuten, die du immer und zu jeder Zeit alle bringen kannst. Ja, jede Position mindestens doppelt gut besetzt. Und zwar vorne wie hinten. Also Schweden ist für mich gesetzt fürs Halbfinale. Da gibt's für mich gar nichts, was die aufhalten kann. Da bin ich 100% von überzeugt. Und die haben dann gestern in der zweiten Hälfte, haben sie ihre PS auf die Straße gekriegt. Lukas Sandell, echt, habe ich ja gerade schon gesagt, hat ein super Spiel gemacht, war auch Man of the Match. Und ja, die haben ein super erfahrenes Torhüter-Duo. Palika hat, glaube ich, gestern sein 40. EM-Spiel gemacht. Das musst du dir mal vorstellen. Der ist jetzt auf einer Stufe mit Wieslander und Thomas Svensson. Das ist schon ein Wort. Ich meine, die waren viermal Europameister, diese alte Legendentruppe, die Benga Boys. Ja, also den Schweden muss man alles zutrauen. Top-Mannschaft, ohne Wenn und Aber. Und die Slowenen, da ziehe ich echt meinen Hut. Die haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Die haben eine Ausfallliste, 8, 9 Mann nicht mit dabei. Die können wir jetzt gar nicht alle durchgehen, würde zu lange dauern. Und das siehst du dann halt, ja. Junge Mannschaft, die haben eine erste Sieben, die immer noch hohen Ansprüchen genügt, aber sie können nicht adäquat wechseln und dann fehlen da hinten raus einfach ein paar Körner. Es hängt extrem viel an Domen Markus und an Blaž Janš offensiv und die müssen wahnsinnig viel spielen. Und das sind dann die Körner, die halt hinten raus fehlen und deswegen werden Mannschaften wie Slowenien werden nicht ins Halbfinale kommen, weil da einfach die Grundsubstanz im Moment nicht da ist, um das bis zum Ende durchziehen können, da bin ich ziemlich sicher.
Oh, du gibst ihnen also gar keine Chance. Ich meine, die spielen jetzt noch gegen Ungarn, dann spielen sie noch gegen Kroatien und gegen Island. Das ist natürlich schon ein Brett.
Ich gebe denen nicht gar keine Chance. Ich sage dir nur, wie ich drauf gucke und habe versucht zu erklären, warum sie für mich kein Halbfinalkandidat sind, trotz der guten Situation, in der sie jetzt bislang waren.
Übrigens kann ich mich da an die Auszeit erinnern von Uroš Zorman im Spiel gegen die Schweiz. Da hat er seine Mannschaft zusammengeschissen vom Allerfeinsten. Ich habe natürlich kein Wort verstanden, aber man konnte schon merken, dass das richtig heftig war. Und dann hat er ja eine rote Karte kassiert und dann war er gar nicht mehr mit dabei.
Also ich bitte dich, der hat Balkanschule und Talanschule. Also was erwartest du? Ja, sehr heißblütig ist er auch rausgeflogen gegen die Schweizer, rote Karte. Danach lief es übrigens deutlich besser.
Ja, jetzt kann man sich mal überlegen, woran das liegt. Gut, dann müssen wir natürlich zum Abschluss noch ein bisschen über die deutsche Mannschaft plaudern, die in den letzten beiden Spielen überzeugt hat. Man hat eine starke portugiesische Mannschaft geschlagen und jetzt spielt man, und das halte ich dann doch für relativ tricky, gegen die vermeintlich schlechteste Mannschaft dieser Hauptrundengruppe. Liegt genau darin eventuell das Problem? Ich meine, die haben ja auch die Spanier geschlagen, ja?
Die vermeintlich schlechteste Mannschaft der Gruppe, die gerade Spanien geschlagen hat. War das deine Aussage?
Ja, ich muss dich ja hier ein bisschen locken, sonst funktioniert das nicht mit interessanten Aussagen, die viral gehen können.
Viral willst du gehen. Ja, sagen wir es andersrum. Die deutsche Mannschaft hat das Halbfinale als Ziel und dann müssen sie das Spiel halt heute gewinnen. Ende aus Mickey Maus. Weil du halt hinten raus noch gegen Frankreich und gegen Dänemark spielst. Und so wie ich die Gemengelage sehe, wirst du mindestens eins der beiden Spiele gewinnen müssen. Und noch nicht mal das reicht sicher fürs Halbfinale, ja, weil es ja durchaus möglich ist. Wobei, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht alle Konstellationen schon durchgerechnet, ob man mit 8-2 Punkten ganz sicher im Halbfinale wäre. Aber wurscht, du brauchst diesen Sieg gegen Norwegen. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du Dänemark und Frankreich schlägst. Du brauchst diesen Sieg gegen Norwegen. Und das wissen die Deutschen ganz genau. Und das ist eine ganz besondere Drucksituation. Aber die deutsche Mannschaft ist jetzt gegen Spanien und gegen Portugal aus einer zum Teil noch größeren Drucksituation heraus gut damit klargekommen und konnte das erfolgreich gestalten. Wobei, und ich will da jetzt echt kein Salz irgendwie, wie sagt man da, in die Wunde streuen oder irgendein anderes abgegriffenes Bild. Und ich bin voll happy mit der Situation und mit diesen 4-0 Punkten. Da brauchen wir überhaupt nicht rummachen. Und ich finde, dass die deutsche Mannschaft vor allen Dingen gegen Spanien ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass man sich ehrlich macht und die Ausschläge, weißt du, nach dem Serbien-Spiel war quasi alles scheiße und nach dem Spanien-Spiel war quasi alles gut und nach dem Portugal-Spiel auch. Und da gehe ich halt nicht mit. Da erlaube ich mir einen etwas genaueren Blick auf die Sachen. Erstens, dass die Österreicher die Serben schlagen mit einem Tor in dieser Konstellation, die wir jetzt nicht nochmal, glaube ich, allen erklären müssen, haben alle auf dem Schirm gehabt oder haben alle verfolgt. Das war für die deutsche Mannschaft ein unglaublicher Brustlöser, dass du plötzlich nur noch in Anführungszeichen unentschieden holen musst gegen Spanien statt eines mindestens plus 3-Tore-Siegs. Ja? Und dann eben auch die Aussicht hattest, wenn du gewinnst, Hauptrundenpunkte gleich mit dabei zu haben. Das hat die Sache einfach ganz eindeutig erleichtert für die deutsche Mannschaft. Natürlich mussten sie trotzdem erst noch dieses Spiel gegen Spanien gewinnen. Und ich muss sagen, Portugal ist eine sehr starke Mannschaft. Ich bitte dich, die haben Dänemark geschlagen. Die haben uns bei der letzten WM im Viertelfinale bezwungen. Aber ganz unglücklich war der Sieg jetzt nicht aus deutscher Sicht, so wie es gelaufen ist, aus meiner Sicht, weil wir nicht gut gespielt haben, offensiv viel zu viele Fehler gemacht haben in der ersten Hälfte und übrigens auch noch phasenweise in der zweiten Hälfte. Die zweite Hälfte war auch nicht durchgehend gut, wie es mir gerade erzählt wird von allen Seiten. Und Andy Wolf hat einfach Sachen gemacht, die portugiesischen Torhüter nicht können. Und also Miro Schlurov, 7 von 8 in 12 Minuten, dieses eine Ding, wo er quasi zur Mitte rennen muss, ja, und aus gefühlt 15 Metern das Ding noch Richtung Tor schleudert und durchrutscht. Da waren 2, 3 Sachen mit dabei, die gehen bei einem durchschnittlichen Torhüter nicht rein. Sorry, aber das ist einfach so. Ja. Deswegen, und dann Iturriza war gesperrt, der hat den Portugiesen brutal gefehlt. Nochmal, ich will das überhaupt nicht madig machen. Die deutsche Mannschaft hat das Spiel gewonnen und sie hat es auch verdient gewonnen. Aber es war auch nicht ganz unglücklich. Und weißt du, das liegt so extrem eng beieinander auf diesem Niveau. Hätte einfach auch ganz anders laufen können, brauchen wir uns nicht damit befassen. Ich finde es nur wichtig, dass man sich ehrlich macht. Es ist jetzt nicht so, dass die deutsche Mannschaft in allen Bereichen geglänzt hätte. Sie muss sich weiterhin steigern. Also da haben wir schon noch ein paar Punkte. Und das traue ich der Mannschaft aber absolut zu. Und da ist das Spiel heute gegen Norwegen selbstverständlich das nächste Schlüsselspiel.
Da muss ich jetzt noch eine letzte Frage zu stellen, weil wenn ich dir jetzt in den letzten so, ich sag mal, 2 Minuten zugehört habe, habe ich das Gefühl, du bist einfach nicht vollends überzeugt von dieser deutschen Mannschaft.
Nee, Ich bin überzeugt von der Qualität dieser Mannschaft. Ich sage nur, ich habe die Spiele gesehen, ich habe die Spielverläufe gesehen. Da war auch ein bisschen Glück mit dabei an der einen oder anderen Stelle gegen Portugal, meiner Meinung nach. Und das nehme ich einfach rein in meine Bewertung. Und ich gucke mir Zahlen, ich gucke mir Statistiken an. Das sind oft nur Nuancen, aber die sind nochmal. Guck dir an, wer da in dieser Hauptrundengruppe spielt. Da sind die Unterschiede jetzt nicht gerade dramatisch groß. Aber da sehe ich, dass die deutsche Mannschaft von allen 12 Hauptrundenmannschaften die drittschlechteste Abschlussquote hat. Ja? Geringer ist sie nur noch bei der Schweiz und bei Ungarn. Das nehme ich einfach mal zur Kenntnis. Andy Wolf hat überragende Dinger gehalten, aber was die reine Quote betrifft, ja, das deutsche Torhütergespann ist nicht ganz vorne. Ich glaube, die sind auf Platz 8 oder so. Ich muss noch mal gucken. Ich habe heute Morgen ein bisschen rumgestöbert. Aber es gibt einfach vorne wie hinten, und das ist überhaupt keine Kritik an Andy Wolf, um Gottes Willen. Andy Wolf hat uns, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch gerettet gegen Portugal. Aber wenn wir ins Halbfinale wollen oder noch mehr, dann brauchen wir halt den super, super, super Wolf. Und wir brauchen vorne noch eine höhere Effizienz. Und wir können uns eine so fehlerhafte erste Hälfte wie gegen Portugal nicht mehr erlauben. Davon bin ich einfach überzeugt. Also was das Angriffsspiel betrifft. Wir haben natürlich dann eine super Abwehr hingestellt. Und hey, wir haben mittlerweile, das ist eine dramatische Entwicklung, bitte erinnere dich. Wir hatten vor ein paar Jahren die Situation, dass im Grunde nur Golla und Köster im Innenblock höchsten Ansprüngen genügt haben. Da wäre es eine ganz andere Situation. Ja? Können viel besser wechseln. Justus Fischer, Kiesler vor allen Dingen. Wir haben auf jeder Position mindestens ein, zwei Optionen zum Spieler, der startet. Welche alle 16 Spieler kannst du bringen? Und ich sagte, macht euch keine Sorgen um Grgic, der hat jetzt echt ein bisschen gestruggelt, aber lass den mal reinkommen und die ersten zwei, drei Würfe treffen, dann flankt er dir 9 rein. Dieses Spiel, das traue ich dem absolut noch zu, auch bei dieser Europameisterschaft. Miro Schlurov, wenn du so einen bringen kannst, wenn es nicht läuft, der so einen Strahl hat im Arm, das ist Gold wert, ja, der sich scheinbar überhaupt keine Platte macht. Ja. Klar, auf halb rechts haben wir also auf dem Niveau nur Renas im Moment, der hoffentlich gesund bleibt, der eine tolle EM bislang spielt, aber da kann ja Miro auch zum Beispiel aushelfen. Ich bin absolut überzeugt von der Qualität dieser Mannschaft. Ich habe jetzt bloß meine Punkte aufgezählt und das beziehe ich einfach dann mit ein und sage nicht einfach nur, Mannschaft ist super, Spiele gewonnen, alles super, wir holen die Medaille. Das ist mir so einfach.
Also die Begeisterung, Markus, mit der du über diese Mannschaft sprichst und über Handball sprichst, die beeindruckt mich jedes Mal wieder und macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf diesen Handballnachmittag. Ganz kurz und knapp, weil ich merke, du holst gerne ein bisschen aus, aber ich möchte dir nicht allzu viel Zeit rauben. Frankreich gegen Portugal und Spanien gegen Dänemark. Wie geht's aus?
Ich habe die leichte Kritik vernommen. Sie ist berechtigt. Ich bin gerade einfach drin im Thema.
Ja, ist ja richtig so, ist ja gut so.
Also Frankreich gegen Portugal wird Frankreich gewinnen, da bin ich mir sehr sicher. Dänemark, die werden jetzt nichts mehr hergeben.
Okay, dann hätten wir das wirklich kurz und knapp geklärt. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken. Ich weiß, dass du heute noch jede Menge zu tun hast. Du musst dich auch vorbereiten und dann freuen wir uns auf ein tolles Handballspiel hoffentlich zwischen Deutschland und Norwegen und natürlich zwei andere tolle Spiele. Und nochmal der Hinweis, falls ihr dieses Format unterstützen möchtet, das geht bei patreon.com/kreisab. Über PayPal ist das auch möglich. Schaut einfach vorbei in den Shownotes und folgt uns bei Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Das war's für heute und morgen sprechen wir dann hoffentlich über einen deutschen Sieg. Bis dann. Tschüss.